Gut, wir haben schon viel angeschaut zu dem Thema Kultur und Wert vom Königreich Gottes. Und was uns ja da wichtig ist, ist, wenn wir Nationen zu Jüngern machen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, wie die Atmosphäre im Himmel ist und die Atmosphäre auch den Menschen bringen wollen. Wir haben auch gesehen, dass Kultur unseren Alltag gestaltet. Und vieles machen wir halt so, wie wir es irgendwo uns gewöhnt sind, oder wie wir es gesehen haben, oder wie wir es im Elternhaus gesehen haben. Und das Wichtige ist, und wir wollen uns herausfordern lassen und sagen, ja, was da davon ist denn gut, und wenn wir behalten, und was sollte man vielleicht über Bord fallen, weil Gott etwas viel Besseres parat hat, wie wir unseren Alltag in der Familie, in der Ehe, aber auch am Arbeitsplatz, wenn wir mit Menschen sind, wie wir das verbringen können, wie wir das machen können. Genau. So ist das etwas, was wir nicht mit einer Lektion drin haben, sondern das ist ein Lebensplan oder eine Lebensaufgabe, dran sein, die Werte vom Himmel sichtbar werden zu lassen in meinem Alltag. Überall, wo ich stehe. Und darum sind die Zeugnisse natürlich mega cool, wo man sieht, was im Alltag in der Kultur ankommt und wo man feststellt, wow, es passiert wirklich etwas, wenn die Kultur vom Himmel freigesetzt wird. Das sind die grossartigsten Erlebnisse, die man machen können, weil dann erleben wir live, Hand in Hand mit Gott zusammenzuschaffen und sein Reich zu bauen. Ich denke, was gibt's Größeres als das? Gut. Ich, möchte anfangen mit einem Geschenk, das ich habe. Das Geschenk. Herr Kegi. Es gibt Leute, die sind schnell, bevor ich etwas gesagt habe, oder? Ich möchte dir das schenken. Das war alles. Tschüss. Oh, Herr Kegi, jetzt kommt mir etwas in den Sinn. Vielleicht kannst du noch mal schnell kommen. Ist mir noch mal etwas in den Sinn gekommen. Wenn du die 50 Stutz hast, oder? Und dir vorstellst, wem du dir gerne schenken würdest. Wem da innen würdest du dir schenken? Wow. Hammermässig. Also, das hast du wirklich super gemacht, oder? Nein? Jetzt habe ich nochmal ein Geschenk für dich. Jetzt darfst du gesegnet sein und gehen. Ja, seht ihr? Das ist Reich Gottes, oder? Das ist Reich Gottes. Halleluja. Das Schöne bei dieser Sache ist ja, die Lüge, die oft dann über unserem Leben ist, ist, wenn ich das gebe und nichts zurückbekomme, mache ich Zweiten, oder? Aber das ist das Denken von der Welt und tief zum Teil in unserem Leben verankert, oder? Man könnte jetzt meinen, ja, der Nestle, der macht jetzt sicher Zweite in dem ganzen Umzug, weil das zahlt ja nicht Gemeinkassen, oder? Das war ja mein Portemonnaie gewesen. Aber was wir müssen lernen, oder was wir dürfen, können lernen, das Privileg, das wir haben, ist, was immer jetzt die, denen ich etwas geschenkt habe, mit dem machen, was immer sie anfangen, anderen zum Segen werden damit, ich bin der, der den Segen miterbt. Das ist das Königreich Gottes. Der Segen geht auf Tausende hin. Und das spielt keine Rolle, ob das der physische Segen von Eltern ist, wo ein Kind weitergeht, das ist auch von geistlichen Eltern an Kind. Und wenn die Kinder mit dem Segen weiterarbeiten, ich bin immer mitgesegnet. Was immer mit diesen 150 Franken passiert, was immer daraus jetzt für Segenströme im Leben von anderen Menschen fließen, ich bin mitgesegnet. Und das ist das Reich Gottes und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, wo wir heute ein bisschen tiefer anschauen und auch illustrieren. Und darum ist es mir wichtig gewesen, das Prinzip dahinter zu sehen, wie das Reich Gottes funktioniert. In der Bibel gibt es eine ganz ungewöhnliche Verbindung zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt zum Thema Finanzen. Und das ist nicht allen bewusst und das wenn wir heute mal ein bisschen vertieft anschauen. Da gibt es eine Bibelstelle dazu, Lukas 16, 10 bis 13, die ich vorlesen will. Die ist sehr bekannt. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den grossen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den grossen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon, also da ist Geld, Finanzen gemeint, nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, sprich Finanzen, wir meinen immer, das gehört uns, aber er sagt ihr, das gehört euch gar nicht. Wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon oder den Finanzen. Also das ist eine klassische Stelle. Und das Interessante ist ja, dass er am Anfang redet, oder wer in den kleinsten Dingen treu ist, oder? Und er sagt, Finanzen sind aus der Sicht von der Kultur vom Himmel das Kleinste. Oft bist du im Projekt drin und das, was fehlt, sind die Finanzen. Und es scheint, wie wenn das grösste Hindernis ist, dass sich das Reich Gottes ausbreiten kann. Aber das ist nicht das Denken vom Himmel, das ist das Denken von der Welt. Oder? Geld regiert die Welt, da gibt es all diese Sprüche. Aber es sind Lügen. Es sind Lügen, die wir aber vielleicht auch so ein bisschen in unseren Wortschatz, in unser Reden übernommen haben. Und mein Ziel heute Morgen ist, dass wir die Lügen erkennen und feststellen, was sagt die Bibel darüber. Also die Bibel sagt, Finanzen sind das Geringste. Okay. Und jetzt sagt Jesus, wenn du lernen willst, Grösseres anvertraut überzukommen, dann musst du mit dem Geringsten, wo eigentlich eine Bedeutungslosigkeit aus der Sicht vom Himmel ist, lernen, haushälterisch umzugehen. Und wenn du mit diesen geringsten Sachen, die völlig bedeutungslos sind für den Himmel, weil Gott, für Gott sind Finanzen so kein Problem, dann wirst du da damit eine Qualifizierung, eine Reife erreichen, wo man dir Grösseres anvertrauen kann. Das ist das, was Jesus in dieser Bibelstelle sagt, oder? Und sonst bist du nicht würdig, dass man es dir anvertrauen kann. Und nicht, weil man sich jetzt mit guter Verwalterschaft in den Finanzen könnte etwas verdienen bei Gott. Um das geht es nicht. Sondern es geht darum, eine Reife in einer Kultur rüberzukommen, die einem bereit macht, größere Verantwortung zu übernehmen. Es ist nicht, dass Gott uns dann das Größere nicht möchte gönnen, sondern er sagt, du bist nicht bereit, mit dem so umzugehen, dass du nachher damit Leben baust. So eine Gefahr ist zu gross, dass viel Schaden entsteht. Und dann kann es uns nicht anvertraut werden. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, wo man sich verinnerlichen muss, oder? Und wo man auch wirklich verstanden haben. Also die Art, wie ich Geld verwalte, zeigt, ob ich bereit bin, für den wahren Grund, warum ich auf dieser Erde bin, nämlich um die geistlichen Reichtümer von Gott zu verteilen, ob ich für das bereit bin. Es geht also darum, die Reichtümer, die Gott bereit hat, als einen Spiegel von seiner Natur zu verteilen. Die Grosszügigkeit, oder, die wir bei Gott sehen, die wunderschönste Blumen schafft, heute wachsen sie, und morgen werden sie gemäht, und, die Kühe verfuttert, oder was auch immer. Oder das ist die verschwenderische Grösse Gottes, wo er an x Bibelstellen immer wieder zeigt. Und sagt, ihr seid doch so viel mehr als all das, was heute steht und morgen weg ist. Und die Natur ist voll von wunderbaren, wunderschönen Wundern, die heute stehen und morgen weg sind. Und umso mehr sagt Gott, wenn du das verstanden hast, die Prinzipien verstanden hast, dass Geld nicht die Welt regiert, sondern wirklich etwas vom Kleinsten ist, lernweise mit dem umzugehen, um ein Spiegel zu werden von meiner Natur, von der Grosszügigkeit. Und dann sehe ich, okay, du hast etwas verstanden, jetzt kann ich dir mehr anvertrauen. Das ist ganz ein wichtiges Prinzip. Also, da ist heute keine Person in dem Raum, wo da ist, zum heute Morgen Geld verdienen. Es ist keiner gekommen, weil er da heute Morgen gehofft hat, Arbeit überzukommen und, wenn er rausgeht, einen Taglohn überzukommen. Das ist ja schon mal spannend, oder? Warum sind wir trotzdem gekommen? Er hat nichts zum Verdienen gegeben, nicht zum Abholen gegeben, wo man könnte sagen, für das hat es sich gelohnt, zum Ankommen. Also, das ist ja schon mal schön. Warum sind wir dann gekommen, oder? Ich interpretiere jetzt mal, was ich meine, oder warum ich da bin. Wir sind da, weil wir hungrig sind nach mehr von Gott. Hungrig nach einem echten, blühenden Lebensstil von einem Überwinder, wie das Jesus vorgelebt hat. Wir sind hungrig nach grösseren Durchbrüchen im Reich Gottes, wo wir auch sehen in den Zeugnissen. Wir hungern nach der Rettung von Menschen, Sieg über Krankheit und die Durchbrüche in unserem Leben zu sehen. Und das ist es, was uns Woche für Woche zusammenbringt. Der Hunger nach mehr vom Himmel, wo wir hier auf der Erde sehen. Und darum freuen wir uns auch an den Zeugnis, wenn wir dann sehen, wow, Gott wirkt unter uns. Wir sehen, es passiert. Wir sehen, es verändern sich Sachen. Wir sehen, die Atmosphäre verändert sich. Also, wir bringen den gemeinsamen Herzschlag. Das ist das, was uns zusammenbringt, oder? Weil wir das Echte, das Unverfälschte, das, wie Gott wirklich ist, wollen unter uns sehen. Und darum sagen wir, darum komme ich da am Sonntagmorgen an, weil ich will mehr von dem haben. Ich will mehr von dem Leben haben. Und Jesus sagt da nicht wirklich, dass wir das wahre Gut, oder, was in dieser Bibelstelle heisst, nicht überkommen oder nicht immer überkommen, weil es dazwischen eine Verbindung gibt. Es gibt eine Verbindung, oder? Wir würden ja gerne das Down können beziehen, aber er sagt, da gibt es eine Verbindung. Nebst vielen anderen Prinzipien gibt es da eine Verbindung, die zeigt, wie gut kannst du mit dem Geringsten im Reich Gottes umgehen, nämlich den Finanzen. Er sagt, das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel, weil es ihm nicht darum geht, dass es ihm reut, uns das andere zu geben. Sondern es geht um gute Verwalterschaft, um ein Spiegel zu sein vom Wesen von Gott, von seiner Grosszügigkeit. Oder umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt weiter und so weiter. Man sieht, dass ich x Bibelstelle immer wieder, wo sich Gottes Natur zeigt, das ist unverdiente Gunst, oder du musst dir das nicht erarbeiten, ich gebe dir das weiter, nicht, ich mache eine Prüfung mit der Irene, ob sie jetzt heute Heilung verdient hat, gemäss ihrem Lebenswandel von den letzten Wochen oder nicht. All diese Sachen zeigt es der neue Bund, dass das nicht so ist, sondern Gott sagt, ich bin ein guter Vater, ich lasse die Sonne scheinen und ich lasse regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist das Kennzeichen vom neuen Bund, weil Jesus hat den Preis gezahlt. Und das ist ganz wichtig, sich zu verinnerlichen, und er findet das Thema von den Finanzen, pickt er an mehreren Stellen gesondert raus und legt eine Betonung, weil es scheinbar ein Thema ist, wo der Mensch schnell dazu neigt, auf den falschen Kurs zu kommen. Und das habe ja nicht ich gewählt. Mein Gott hat gefunden, dass die Themen wichtig sind, oder? Wie Geiz ist Götzendienst, heisst noch im neuen Bund rein. Und geizig kannst du sein, ob du viel oder ob du wenig Geld hast. Man muss nicht reich sein, um geizig sein. Und so viele Sachen, wo Jesus auch gesagt hat, das kommt nicht darauf an, wie viel das du gibst, sondern was ist die Motivation, aus der du gibst und so weiter und so weiter. Es geht so viel, geht es im neuen Bund um Finanzen und um weisen Umgang mit Finanzen. Und darum führe ich einen grosszügigen Lebensstil in diesem Bereich oder führe ich einen anderen. Und das ist wichtig zu verstehen, um zu sehen, wenn ich in einen Punkt hineinkomme, wo ich mehr Freisetzung von diesen Schätzen im Himmel erlebe, dann ist einer der wichtigen Faktoren, was gilt zu lernen, ist gute Verwalterschaft mit Finanzen. Das ist Gott wichtig. Weil sonst werden wir ein verzerrtes Bild von ihm abgeben und dann kann der Schaden grösser sein als der Nutzen. Oder wie Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, die nach euch kommen, sind noch schlimmer, als ihr selber sind. Weil es ein verzerrtes Bild war von dem, was sie über Gott abgegeben haben. Und darum sagt Jesus dort, zeig mir, dass du mit dem, was am wenigsten wichtig ist im Reich Gottes, verantwortungsvoll kannst umgehen und die gleiche Beziehung dazu hast, wie der Papa im Himmel hat. Das ist ein wichtiges Thema. Also, es geht zum Schluss um Treue im Bereich vom Geld, wo mich auf eine Stufe bringt, wo mir mehr anvertraut werden kann. Und dazu gibt es eine klassische Bibelstelle, die wird in verschiedenen Kontexten zitiert. Das letzte Buch vom Alten Bund, Malachi 3, 10 bis 12. Viele erwähnt, wenn es um den Zehnten in der Gemeinde geht. Wir werden heute mal eine andere Betonung legen. Malachi 3, 10 bis 12 bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. Wow, unglaublich, oder? Also, das Volk Israel hat ja die 10% von was auch immer, das war ziemlich klar geregelt gewesen, wo müssen abgegeben werden, oder? Und das hat noch andere Abgaben gehabt. Ganz komplizierte Sache, aber das ist eine von denen gewesen. Und da haben sie ein bisschen knausert, oder? Wie man jetzt das macht, oder? Und in der neutestamentlichen Gemeinde sieht man dann, dass das Alte Testament versucht, voll weiterzuleben. Muss man jetzt den Zehnten geben vom Nettoeinkommen, vom Bruttoeinkommen, vom Almkonto, von allem Vermögen, von, wo ist denn da die Grenze, wo fängt denn das an? Kann ich vom Nettoeinkommen vielleicht noch die Steuern abziehen, weil die sind ja eigentlich gar nicht drin, die habe ich ja gar nicht, und Versicherungen vielleicht auch noch, und dann vielleicht 10% vom Rest. Und dann kannst du philosophieren darüber, ein ganzes Jahr lang. Das ist wunderbar. Und dann kannst du sogar noch eine Debatte führen und ein Buch schreiben. Okay. Und ich finde, das sind interessante Beschäftigungen, aber sie treffen eigentlich den Kern der Sache nicht. Weil da geht es darum, über 10% von was auch immer Rechenschaft zu ablegen. Und der Punkt im neuen Bund ist, ich muss von 100% Rechenschaft ablegen. 10 wäre praktisch, 100 anspruchsvoller. 100% treue Verwalter sein. Jeder Stutz, wo du meine Finger läuft, treue Verwalter sein. Jeder 50er, jeder 5er, treue Verwalter sein. Und da kann man dann bereits in Studieren hineinkommen, oder? Dass halt das Leben nicht so einfach ist. Und wenn man sich mit 10%, wo auch immer, dass man dann den Schnitt gezogen hat, abzufinden und zu sagen, ja, das ist das, wo Gott einen Anspruch drauf hat und der Rest, gehört mir. Kann ich machen damit, was ich will. Mit dieser Haltung ist man dann schon fast beim goldenen Kalb von den Israeliten angekommen, werde ich nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also, das ist das mit dem, wo er sagt, schaut, wenn ihr treu seid mit Umgang von Geld, und das ist das, was man in dieser Bibelstelle findet, dann werde ich die Fenster vom Himmel öffnen. Jetzt sehen wir wieder genau das Gleiche, wie der Neue Testament stellt, ist schon unter dem Alten Testament. Guter Verwalter zu sein in dem, was am wenigsten wichtig ist im Reich Gottes, öffnet die Schleuse vom Himmel. Schafft Zugang zu himmlischen Ressourcen. Und es geht so weit, oder, dass, und ich finde den letzten Satz so sensationell, und alle Nationen werdet euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land vom Wohlgefallen sein. Also alle Nationen rundum sollen eigentlich sehen, dass Gott sein Volk gut versorgt, weil sie gelernt haben, treu Verwalter zu sein von Finanzen, darum sich die Schleusen vom Himmel öffnet und dann unglaublich viel Segnungen fließen, wo die Nationen rundum ohne Werbekampagne, ohne Flyer erkennen, wow, denen geht's sehr gut. Das ist der Schlüssel. Schon im Alten Bund. Naja, und was ist das Ziel, oder? Ich meine, das Ziel ist an und für sich, dass du nicht an diesen 10% rumstudierst, sondern einfach weisst, das, was ich gemeint habe auf dem Konto, gehört gar nicht mir, ich bin Verwalter von dem. Steht zwar auf dem Konto Marcel Nestler, oder, und der Lohn auch, aber ich bin nur Verwalter, es ist nicht mein eigenes, ich kann das nicht verbrauchen, wie ich will. Das heisst, ich kann, aber auch dann fällt gewisse Entscheidungen. Und dann kommt man halt schnell zum Vaterbild, wo man sagt, das ist doch eine gefährliche Sache. Wer sagt mir denn, dass Gott die ganzen 100% nicht wegmuckt und mir gar nichts bleibt? Und ich armengenössig bin und am Hungertuch nagen und mir nichts mehr leisten kann? Aber das zeigt dann das Vaterbild, das ich kann. Oder? Das Vaterbild, das ja auch etwas mit mir zu tun hat, wo man sagt, das ist ein geiziger Knauser und der mag mir nichts gönnen. Und dann muss ich mal fragen, hat das vielleicht etwas mit mir zu tun? Mit der Kultur, in der ich lebe, die aber nichts zu tun hat mit der Kultur vom Himmel. Weil er ist grosszügig. Aber die Frage ist, glaube ich tief in meinem Herz, dass Gott grosszügig ist, ein guter Vater ist, von dem nur gute Gaben kommen. Glaube ich das und kann sagen, Gott, du kannst über meine ganzen 100% verfügen, weil ich weiss, dass ich nie zu kurz komme dabei. Paulus hat gesagt, ich hatte Zeiten gehabt, wo ich viel hatte, ich hatte Zeiten gehabt, wo ich wenig hatte, und beide Zeiten sind gut gewesen. Er hat gelernt, ein treuer Verwalter zu sein. Und gesagt, der Glücklichkeitslevel in meinem Leben ist nicht abhängig vom Betrag auf meinem Konto, sondern der Glücklichkeitslevel auf meinem Leben ist abhängig davon, was ich mit Gott das Privileg habe, zu erleben. Er hat einen komplett anderen Fokus gehabt. Als viele andere Menschen. Und das ist das Wichtige aus diesen Bibelstellen heraus gesehen. Er geht da ja noch weiter in dieser Bibelstelle normalerweise ist es uns überhaupt nicht erlaubt, Gott zu prüfen. Wir sollen ja eine Vertrauensbeziehung mit ihm zu pflegen, oder? Und nicht sagen, du, ich mache da einen Test mit dir, um zu schauen, ob du so funktionierst, wie die Bibel sagt. Aber da in dieser Bibel steht ja ganz interessant, da sagt er wirklich am Anfang, und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Er fordert uns da aus und sagt, nichts, wo du investierst, ist Reich Gottes. Und Jesus sagt ja das der Jünger wieder, oder? Mein nicht, dass du Häuser, Frauen und alles verlassen hast und leer ausgehst da dabei, sondern empfangen wirst in dieser Welt und in der zukünftigen Welt. In beiden Welten. Das ist ein neuer Bund. Aber die Frage ist, glaube ich das? Glaube ich, dass das wahr ist? Glaube ich das so fest, dass das zu einem Lebensstil in meinem Leben wird und ich Sachen werde verändern? Ich hatte auch ganz eine interessante Phase, wo ich mich bekehrt habe. Sind Tati und ich ziemlich leidenschaftlich gewesen, ziemlich verrückt für Jesus, oder? Haben mir verrückte Sachen gemacht. Und ich hatte damals nicht viel Geld gehabt. Ich habe irgendwie nach der Lehre, ich weiß nicht, etwa 2300 Franken verdient, habe aber bereits ein Kind gehabt und eine Wohnung, die ich haben müssen zahlen und einen Hauskreis geführt. Und in dieser Zeit habe ich viele Bücher gelesen und vor all diesen Büchern bin ich begeistert gewesen, oder? Und mich hat es gar nicht an mich interessiert, ob die Leute im Hauskreis selber sich könnten leisten, so ein Buch zu kaufen oder nicht. Manchmal machen wir noch so überlegen, dann könnten es doch auch selber kaufen, oder? Und ich bin reingegangen in die Bibelhandlung, wo ich dort damals gegangen bin und habe immer so viele Exemplare, wie es im Hauskreis Leute hat, gekauft, oder? Und ich habe dort Bücher gekauft, bis sie mich eines Tages gefragt hat, haben Sie einen Büchertisch in irgendeiner Gemeinde, oder? Wo man da könnte man ganz andere Konditionen, wir könnten ihnen einen Rabatt geben, 5-10%, oder? Da habe ich gesagt, ja, Büchertisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber Rabatt tun gut. Habe ich dann Rabatt in dieser Buchhandlung bekommen für einen Büchertisch, den ich irgendwo gehabt habe. Aber ich habe das alles verschenkt. Ich habe alles verschenkt. Ich habe Bücher verschenkt bis an die Limite von dem, was ich auf dem Konto gehabt habe. Das hat mich nie irgendwelche Gedanken gemacht. Es hat mich nie irgendwo hinter Sonne, haben die das verdient, haben die das nicht verdient. Sondern es ist so tief in mir hinein, ich habe so etwas Kostbares erfahren, ich habe so etwas Kostbares gelernt in diesen Büchern. Das müssen die alle auch haben. Ich habe nicht einmal gewusst, ob sie es lesen werden. Aber ich habe gedacht, egal, sie müssen es haben. Und das ist etwas von der Motivation, oder, wo Gott in unserem Leben hinein sucht, wo wir sagen, hey, unabhängig von der Situation, wo ich drin bin, brennt in mir ein Feuer rein, um auszuteilen von dem, was in meinem Herzen ist. Und wir haben mit unglaublich wenig Geld müssen da unsere Familie am Anfang durchbringen. Wahrscheinlich, wenn wir aufs Sozialamt gegangen wären, hätten wir sogar noch Fürsorgegeld bekommen und Stipendium, keine Ahnung was alles. Aber so weit haben wir gar nicht studiert. Wir haben so oft erlebt, wie Gott uns übernatürlich auf geheimnisvolle Art versorgt hat. Und wenn ich euch ein Beispiel gebe, dann würde manche sagen, ui, nein, so schlimm, oder? Aber wenn ich dann zurückschaue, das haben mir schon viele gesagt, und dann habe ich gesagt, das ist noch interessant, dass andere, wenn ich das erzähle, das als schlimm anschauen. Aber als ich in der Situation drin war, habe ich mich als der gesegnete Mensch auf Erden gefühlt. Ich habe das nie als schlimm angeschaut. Es war für mich nie eine Not, wo ich gesagt habe, ich muss fasten und gebeten, weiss ich was organisieren. Gott hat immer wieder die Tür im rechten Moment, in den letzten Minuten aufgegangen und hat uns reich gesegnet. Reich gesegnet. Über alle Arten und über Bitten und Verstehen. Und das ist ein Lebensstil, den ich glaube, wo Gott mehr in unserer Mitte auch freisetzen und einbringen und uns da Zugang zu himmlischen Schätzen ermöglichen. Genau. Also, was wir aus diesen zwei Bibelstellen sehen, der Umgang mit Natürlichem, die Art, wie wir umgehen, setzt Übernatürliches frei. Treue Verwalterschaft in den Finanzen öffnet die Schleusen vom Himmel. Treuer Umgang mit Finanzen bringt geistliche Freisetzung. Auch das ist in diesen beiden Bibelstellen drin. Das ist unglaubliche Sachen, was da damit möglich sind, indem man einfach lernt, mit dem geringsten an Bedeutung im Reich Gottes umzugehen. Und das Verrückte ist, dass eine Wechselwirkung einsetzt zwischen diesen zwei Sachen. Also wenn ich ein treuer Verwalter von Finanzen bin, öffnet sich die Schleuse vom Himmel. Jetzt kommt über die Schleuse vom Himmel Segnungen für mich runter. Irgendwelcher Art. Das kann Finanzen sein oder auch etwas anderes. Und jetzt, erfüllt das mein Leben. Meine Seele freut sich, oder? Es ist mir wohl, weil ich erlebe Gott. Und jetzt gehe ich mit dem und werde wieder ein Segen zum für andere. Und jetzt wiederholt sich der Kreislauf. Und der hört dann nicht mehr auf, sondern der kommt das Tempo über und eine Beschleunigung, die zum Schluss eine ganze Nation verändert. Und die Jüngerschaft hineinholt. Das ist das Geheimnis da dahinter. Oder wir setzen etwas in Gang, indem wir lernen, mit dem Geringsten so umzugehen, wie er umgeht. Grosszügig. Und das ist eigentlich das Wunderbare daran. Matthäus 6,33 ist nochmal so eine Schlüsselstelle. Da redet er ja im Kapitel 6 davon, trachtet nicht, nachdem, dass er genug zu essen hat, nachdem, dass er eine Wohnung hat, nachdem, dass er unter eine riesen Liste, oder, er scheint keinen Punkt zu machen, und sagt dann ganz salopp, nach all dem trachtet auch die Heiden. In ihrer Verzweiflung, es ist nicht genug zum Essen, es ist nicht genug zum Wohnen, es ist nicht genug zum, keine Ahnung was, oder? Dass die Armutskultur, oder? Es ist für alles zu wenig. Und dann sagt er, hey, bei euch soll es nicht so sein, sondern ihr, jetzt da im Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit geben, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Also auch da setzt er Prioritäten, oder? Fang an, ein Verwalter werden von Finanzen, so wie Gott das macht, in der Grosszügigkeit. Ich trachte, ein Verwalter zu sein von meinen Finanzen, wie er es ist. Ich trachte nach dem Wert vom Reich Gottes. Nicht so, wie mich die Welt gelehrt hat, nicht so, wie mich die Eltern gelehrt haben, nicht so, wie weiss ich, wer gelehrt hat, sondern so, wie er es macht. Grosszügig. Und erfahre dann, dass alles andere, was ich noch an Baustelle im Leben habe, sich auflöst. Das ist unglaublich. Wohnen ist kein Problem. Und wir haben das so viel erlebt. Ich könnte euch den ganzen Morgen fühlen, was wir für Wunder erlebt haben. Bezüglich Wohnort, bezüglich Job, bezüglich Salärerhöhungen, bezüglich, könnte ich den ganzen Morgen und Nachmittag fühlen. Unglaubliche Wunder. Wo Gott Türen um Türen um Türen um Türen um Türen aufgemacht hat, unser ganzes Leben lang. Das ist für uns nie ein Problem gewesen. Es war manchmal in den letzten Minuten gewesen, aber es war nie zu spät gewesen. Und ich denke, das ist das, was Gott über unserem Leben freisetzen muss. Die wahren Reichtümer Gottes zu erleben und auf denen einen Fokus zu haben. Genau. Wir wollen noch zu dem Beispiel von Israel kommen. Ich glaube, das passt noch. Israel ist gut. Zu dem Beispiel von Israel. Bevor Israel aus Ägypten ausgezogen ist, haben sie ja ganz die verschiedenen Wunderstadien erlebt, bis dann die Ägypter froh sind, um sie loswerden. Und die sind so froh, um sie loswerden. Was haben sie denn zum Schluss noch gemacht? Letzter Akt von den Ägypter. Wer? Genau, haben gesagt, oh, nehmt noch den Reichtum mit, nicht, dass unterwegs etwas ausgeht und ihr noch zurückkommt, oder? Also haben alles Gold mitgegeben, alles, was sie gehabt haben, wunderbare Sachen, sind reich gesegnet von Gott aus dem Land Ägypten ausgezogen und Gott hat ja so viel Wunder da, um sie da rauszubringen. Und was haben sie nachher mit dem Gold gemacht? Das Gold ins Kalb gegossen, das ist schon mal eine nicht so tolle Idee gewesen. Und was haben sie nachher mit dem goldigen Kalb gemacht? Ja, und was ist vorher passiert? Haben sie es noch angebetet, oder? Also, was sagt uns die Bibelstelle da damit? Wir schauen die Geschichte an und denken, ja, das würde mir nie passieren. Also, man wäre so blöd, oder? Dass er so etwas macht. Aber, um was geht's? Für was steht das goldige Kalb? Das goldige Kalb steht für Begabungen, für Finanzen, für Salbungen, für irgendwelche Sachen, die dir anvertraut worden sind. Und du brauchst es, um dir selber eine Plattform zu bauen. Oder ich kann ja mit Reichtümer mich so bekannt machen, dass die ganze Presse von der Grosszügigkeit von mir schwätzt, oder? Und Gott nie nicht erwähnt wird. Ich kann mit Krankenheiligen so viel mediale Aufmerksamkeit erreichen, dass ich im Vordergrund stand und nicht, was Gott tut. Also du kannst alles dazu verwenden, um selber nachher, ich sage jetzt mal plakativ, der Ort von der Anbetung zu werden. Wir tun das ein bisschen moderater machen. Es ist ja dann nicht gerade Anbetung, aber zumindest enorme Wertschätzung. Viel Likes auf YouTube. Oder irgend sowas, oder? Und, Und dann habe ich eigentlich das, was Gott mir geschenkt hat, als nicht so guter Verwalter verwendet, oder, um mich selber gross zu machen. Und dann geht's schief, oder? Dann geht's schief, dann ist es daneben gelaufen, weil das ist nachher auch bei Israel wirklich nicht gut angekommen, hat an dem Tag ziemlich viel Tote gegeben. Gottlob sind wir im Neuen Bund, oder? Der Preis ist am Kreuz gezahlt worden. Aber die Schleuse vom Himmel gehen halt dann gleich nicht auf, oder? Schlechte Verwalterschaft heisst nicht, dass es egal ist, wie wir leben. Es ist nicht egal. Es ist Gott nie egal gewesen, oder? Er hat einfach gesagt, ich gebe euch jetzt wirklich einen Blankoscheck mit Jesus, der ans Kreuz geht und den Preis zahlt. Und jetzt ist es in eurer Verantwortung, was ihr daraus macht. Oder? Ich kann nach seinem Wert trachten, oder ich kann nach eigenem Wert trachten. Das ist immer noch eine Wahlmöglichkeit, die ich habe und wo ich Entscheidungen muss fällen. Wollt ich grosszügig sein wie der Vater im Himmel? Oder bin ich am Abzählen, ob wenn ich jetzt noch mehr, dann komme ich zu kurz und wie viel ist echt das Minimum, dass es noch langt und wenn ich es so rechne, ist es dann echt noch richtig oder nicht? Und dann kommt man in ein Zeug rein und muss sagen, oh, hallo, die Diskussion will ich ja nicht führen. Okay. Das haben wir alles schon gesagt, das ist ja so gut. Es wird unmöglich sein, Nationen zu Jünger zu machen, also nicht nur Menschen jetzt zu retten und zum Glauben zu ziehen, sondern Nationen zu Jünger zu machen, ohne Wohlstand. Das wird nicht möglich sein. Weil es braucht enorm viel Kapital und es braucht enorm viel Segnungen vom Himmel, um Nationen zu verändern. Und das ist für Gott das kleinste Problem. Ich kann auch mit einem Wisch machen. Ist wirklich das kleinste Problem. Aber wichtig ist, dass Wohlstandsevangelium hat etwas Gutes aufgegriffen und es auf eine Art nachher verzerrt, sodass in allen christlichen Kreisen Wohlstand und Evangelium ein Horrorszenario ist. Ein Schreckgespenst, oder? Wo man sagt, ja, das, ja, nicht, oder? Aber Wohlstand ist immer etwas gewesen, wo Gott Menschen anvertraut hat, weil er sie segnet. Immer. Vom Alten bis in den Neuen Bund hinein. Es ist nichts, wo man sich dafür schämen muss. Das Entscheidende ist, was mache ich damit? Was ist meine Verwalterschaft? Habe ich eine weise Verwalterschaft oder nicht? Das Ziel für jeden in unserem Leben ist eigentlich, dass wir grösse 50% von allem, was wir haben, permanent können ins Reich Gottes reinpumpen, auf welche Art auch immer. Und immer noch mehr als genug haben. Das ist das, was ich als Überfluss bezeichnen würde. Und Gott sagt, ich bin ein Gott vom Überfluss, nicht vom Mangel. Ich will das Werk von euren Händen segnen. Ich will, dass ihr aufblüht. Ich will, dass eure Sachen, die ich mache, gelingen. Ich will, dass sie blüht. Ich will, dass es derartig wunderbar ist, dass alle Menschen kommen und sagen, hey, kannst du uns sagen, wie du dein Geschäft führst? Weil das ist so beeindruckend. Wir wollen das lernen. Kein Plan, wie du das machst. Uns ist das nicht gelungen, nicht in einem Bruchteil von der Zeit, oder? Lass uns teilhaben an dieser Weisheit, die du hast. Das ist das, was Gott möchte, und das geht halt im Moment zum Beispiel in der Geschäftswelt über Erfolg. Aber nicht Erfolg um jeden Preis. Sondern Erfolg nach der Kultur vom Himmel. Und das ist nichts Schlechtes. Sondern das ist etwas Gutes. Und das ist das, was ich euch heute mit auf den Weg geben will. Es spielt keine Rolle, ob du einen Franken hast oder eine Million hast. Sondern Geld ist bei Gott immer zweckbestimmt. Er hat für 100% von dem Geld, das du irgendwo auf irgendwelchen Konten und Portemonnaie hast, und egal in welcher Form das ist, hat er eine Zweckbestimmung. Und du kommst da dabei nicht zu kurz. Und das hat etwas mit unserem Vaterbild zu tun. Und das müssen wir tief verinnerlichen. Was ist mein Vaterbild, das ich habe, vom Papa im Himmel? Und vertraue ich ihm an, dass das, was er an Ideen hat, mit meinem Einkommen und mit meinem Vermögen zu tun, dass das gute Ideen sind, wo ich nicht zu kurz komme dabei. Und das könnt ihr nur in eurer persönlichen Beziehung mit Gott machen. Für das gibt es kein Schema. Das kannst du nicht kopieren. Sondern das wächst, wie Jasmin das heute schon schön gesagt hat, aus dieser Beziehung mit Gott, wo du plötzlich sagst, wow, jetzt ist alles möglich. Alles liegt drin. Das werden wir uns noch ein bisschen auf der Zunge zergehen und noch eine Zeit haben von prophetischem Reden, von Segnungsgebet, können die Teams dafür kommen. Nehmen da die Gelegenheit wahr, Sachen, die ihr angesprochen habt während der Botschaft oder die uns auf dem Herzen liegen, euer prophetisches Wort oder auch Gebet abzuholen, um das, was Gott heute Morgen will tun, tiefer sinken zu lassen in unsere Persönlichkeit. Amen.